Deutschlandfunk. Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Achtsam. Mit Mai Höeng und Diane.
Wir wollen heute darüber sprechen, dass Glück lernbar ist. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, ne? Über Glück, Mai Höeng.
Ja, über Glück und Wohlbefinden im Allgemeinen. Aber heute haben wir nochmal einen anderen Schwerpunkt.
Nämlich Glück als Schulfach. Vielen Dank, Karen. Karen hat uns geschrieben, achtsam@deutschlandfunknova.de, und hat das als Thema vorgeschlagen. Und ich wollte das auch immer mal machen, hatte es also tatsächlich, Karen, sowieso schon auf der Liste. Aber umso besser, wenn dann also der Wunsch aus der Community noch kommt, dann kann ich Mai Höeng sogar noch besser überreden, das tatsächlich zu machen. Wobei, ich musste dich jetzt nicht wirklich überreden.
Nee, nein, ich war direkt on board. Und also vielen Dank, Karen, und auch Dank an dich. Mich hat das so glücklich gemacht, mich da reinzulesen. Ich habe nur gedacht, wow, in was für einer Welt wir leben. Wie toll ist das bitte?
Mehr davon. Und du willst jetzt sofort Glückslehrerin werden eigentlich?
Habe ich direkt gedacht. Ich dachte, wow, das ist, kann man ja auch machen. Man kann sich fortbilden und so. Also das würde ich gerne machen.
Aber an dieser Stelle natürlich nochmal die Vorstellung, was du bereits alles machst. Also sie ist Doktor, sie ist Verhaltenstherapeutin, Psychologin, Dozentin, Autorin. Und wer weiß, vielleicht bald auch Glückslehrerin in deiner Stadt.
Ja.
Ja, wir haben ja hier dann immer so Notizen, wo so die Studien draufstehen, ne, und die ganzen Informationen. Und ich habe das gesehen und war auch direkt verliebt. Und also vielleicht werden wir beide Glückslehrerinnen. Ich wollte immer schon mal so eine Brille an der Kette auftragen. Das würde dann ja gut passen. Ich bin Diane Hielscher, ich bin Radiomoderatorin, Buchautorin, auch Gründerin, Keynote-Speakerin. Ich gebe auch Workshops zu all diesen Themen. Also wir sind da beide sehr verliebt in all diese Themen. Und wie gesagt, jetzt drehen wir richtig durch, wenn wir plötzlich Glückslehrerin werden wollen. Fangen wir mal an. Also das Glück glücklich macht, ist ja erstmal No-Brainer, wie man so schön sagt. Ne? Mhm. Also wenn wir glücklich sind, geht's uns besser, dann ist unser Immunsystem besser. Und deswegen wäre es ja cool, wenn wir alle lernen würden, wie man überhaupt glücklich ist. Ne?
Ja, und vor allen Dingen, wenn wir das frühzeitig lernen. Also während dieser ganzen Recherche habe ich gedacht, boah, wenn ich das in der Schule gelernt hätte. Also wie toll wäre das gewesen? Also ich merke das auch jetzt, wenn ich mit PatientInnen arbeite. Ich arbeite ja mit Erwachsenen, wenn es um Emotionen und so weiter geht. Ich kann eigentlich immer nur wiederholen, wir haben es ja nie richtig offiziell gelernt. Wir haben Bruchrechnen gelernt und so weiter und so fort. Aber keiner hat mal gesagt, okay, das ist Glück und das können wir machen, damit wir glücklich sind. Das verändert natürlich uns selbst, unsere Familie, aber auch unsere Gesellschaft. Und das ist einfach so dermaßen naheliegend, das zu lernen, auch in der Schule.
Aber ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass wir in Deutschland Glück als etwas sehen, was vom Himmel fällt. Also sowas wie ein Lottogewinn. Ne? Da gibt es ja im Englischen diese wunderbare Unterscheidung, being lucky. Das ist, wenn ich im Lotto gewinne oder einen Zehner auf der Straße finde. Oh my God, I was lucky. So, ich hatte Glück und habe einen Zehner auf der Straße gefunden. Oder happiness. I'm happy. Und das ist quasi ja auch ein Wort. So being happy ist etwas, was man jeden Tag tut, was man lernen kann, wo man bestimmte Tools sich zusammenstellen kann. Seit Jahren reden wir hier bei Achtsam ja drüber, dass ihr eure Kiste, eure Werkzeugkiste zusammenstellt, was ihr braucht für euer Wohlbefinden, eure Zufriedenheit. Oder wenn ihr es so nennen wollt, ich nenne es gerne so, für euer persönliches Glück. Und das kann man eben lernen. Und deswegen finde ich es interessant, dass oft aufgrund der Sprache, weil Sprache formt ja auch die Wahrnehmung der Welt, ist Glück bei uns eher sowas, na der hat ja Glück gehabt. Na der ja, sie ist ja so eine Glückliche. Aber dass es ein Tu-Wort ist und etwas, wofür man Unterricht irgendwie in der Schule haben kann, ich glaube, das hat auch eine Weile gedauert, bis das jetzt bei uns angekommen ist, ne?
Ja, ich glaube auch. Und zum Beispiel das Wort Wohlbefinden, das sieht man auch immer wieder in wissenschaftlichen Untersuchungen. Das versucht so ein bisschen so zu umschreiben. Aber auch da, ich finde manchmal, das kommt in diese, wird dann in diese Wellness-Schiene dann abgeschoben irgendwie so. Ach, das ist mal Wohlbefinden. Das machen doch Leute nur, die sich irgendwie so, ne, so verhätscheln wollen oder so. Aber es ist einfach wesentlich und wichtig und irgendwie ein Recht. Alle haben das Recht, glücklich zu sein. Und dass es vor allen Dingen kein Geheimnis ist, sondern etwas, was wissenschaftlich untersucht wird. Und letzten Endes, wenn wir zu, also ich bin ja auch praktizierende Buddhistin, da geht es auch darum, wie können wir unseren Geist formen, wie können wir miteinander leben, damit wir glücklich miteinander zusammenleben. Es ist nichts anderes, was wir da lernen.
Und die von mir geliebte positive Psychologie, da geht es ja genau auch darum, erstmal zu gucken, was ist Glück, und zwar natürlich mit regionalen Unterschieden, aber natürlich auch, was ist für jeden Menschen Glück? Und sowas wie Verbundenheit, Wohlbefinden auf irgendeine Art und Weise, das ist ja überall auf der Welt so. Also wir wollen uns alle verbunden fühlen. Wir wollen alle lieben und geliebt werden. Ne? Also man kann schon mittlerweile darüber sprechen, was Glück ist. Ne?
Ja, also wenn man so eine Definition sich anguckt, natürlich je nachdem, in welcher Disziplin man sich befindet, aber ich habe jetzt so eine mitgebracht, das ist das Erleben von Freude, Zufriedenheit oder eben diesem positiven Wohlbefinden, verbunden mit dem Gefühl, dass das eigene Leben gut, sinnvoll und auch lebenswert ist. Und wichtig an der Stelle nochmal zu sagen ist, Glück ist nicht nur von äußeren Umständen abhängig, sondern wir haben einen erheblichen Einfluss darauf. Und es gibt eine Professorin, die hat dazu geforscht, Sonja Lyubomirski.
Genau, die ist zwischen positiven Psychologen auch auf jeden Fall. Also den Namen habe ich schon ganz oft gehört. Ich war neulich auch wieder auf so einer Konferenz für positive Psychologie. Zack, fiel auch ihr Name. Also sie ist in der Szene berühmt.
Sie ist in der Szene und auch dieser Befund ist in der Szene sehr berühmt, nämlich die Einflussfaktoren für Glück. Und was sie herausgefunden hat, ist, zu 50% kann man sagen, da sind genetische Komponenten am Werk, also zum Beispiel die eigene Persönlichkeit, aber auch Gene, die zum Beispiel Neurotransmitter regulieren und so weiter. Ne? 10%, sagt sie, sind äußere Zustände, wie beziehungsweise unsere Beziehung, unser Arbeitsplatz, wo wir leben. Und 40% tatsächlich machen unser Verhalten und unsere Einstellung im Alltag aus. Also darüber, wo wir tatsächlich eigentlich auch Kontrolle haben. Und das ist der Ansatz, dass man sagt, Glück kann erlernt werden. Es ist eben nicht alles determiniert, sondern wir können lernen oder verlernen, umlernen, wie wir uns verhalten, welche Einstellung wir zu bestimmten Zuständen haben.
Und da, wie gesagt, gibt es viele verschiedene Modelle, ne, von den positiven Psychologen und Psychologinnen. Du hast das gesagt, aus dem Buddhismus gibt es da wahnsinnig viel Material. Es gibt ja aus allen möglichen Ecken ja sehr viel Input und Dinge, an die man sich halten kann, von denen man lernen kann, die man aufnehmen kann. Sei es auch körperliche Dinge, ne, wie Yoga, Atemübungen. Ne? Wenn wir einen ruhigen Geist haben, können wir anders denken und so weiter. Wie kam es jetzt aber dazu, dass es ein Schulfach Glück gibt?
Also ich habe vor allen Dingen Arbeiten von Ernst Fritz Schubert gefunden. Da habe ich auch direkt einen Buchtipp, Praxisbuch Schulfach Glück, herausgegeben von ihm, Ernst Fritz Schubert. Und im Belz Verlag, also auch für Leute, die das vielleicht wirklich, wenn ihr GlückslehrerInnen werden wollt oder euch inspirieren lassen wollt, in Deutschland, er hat auch das Fritz Schubert Institut gegründet für Persönlichkeitsentwicklung, aber das startete alles 2007. Er hat als Oberstudiendirektor an seiner Schule ein Projekt initiiert, um einfach auch das Schulklima zu verbessern. Ne? Und dann hat er das Schulfach Glück zusammen mit so einem Kompetenzteam entwickelt und das ist auf so hohe oder gute Resonanz gestoßen. Sie hatten das Ziel zu vermitteln, was Wohlbefinden ist, wie es tatsächlich entsteht und wie man es vor allen Dingen fördern kann, auch die Selbstwirksamkeitserwartung zu erhöhen, Selbstbewusstsein und auch soziale Kompetenz. Und mittlerweile wird nach diesem Muster quasi oder nach diesem Curriculum an über 100 Schulen in Deutschland Glück als Schulfach, ja, findet es statt oder wird unterrichtet, auch in Österreich und in der Schweiz. Und also es ist super inspirierend einfach.
Und was lernt man da? Das ist ja jetzt super spannend, da mal durchzugehen. Ja, vielleicht fühlt ihr euch ja auch berufen und sagt, okay, das mache ich. Because why not? Lass uns da mal durchgehen.
Ja, auf jeden Fall. Also im Grunde genommen gibt es 6 Module. Es geht, wenn ich es allgemein sage, darum, nochmal Ressourcen sich bewusst zu machen, dass die SchülerInnen auch lernen, realistische Ziele zu entwickeln, dann Entscheidungen zu treffen, ne, sich selbst zu motivieren, damit aus den Plänen, die sie erstellt haben, irgendwann vielleicht auch Haltungen werden im Leben und dann Handlungen sich daraus ergeben. Und wir können mal reinzoomen. Ne? Das Curriculum ist für ein Schuljahr so gedacht, mit 90 Minuten pro Woche. Aber manchmal gibt es auch so Aktionstage, wenn das jetzt nicht so als ganzes Schulfach so angeboten werden. Da gibt es viele Möglichkeiten, ne? Was für Übungen sind. Also zum Beispiel im Modul 1, da geht es ja darum, sich zu stärken quasi. Ja. Einmal die Ressourcen zu entdecken. Was habe ich denn eigentlich für Fähigkeiten und Fertigkeiten? Ne? Das finde ich sehr spannend.
Oh, ich habe sofort, meine Augen sind sofort zu Modul 4 gegangen. Selbstwirksamkeitserwartung steigern. Ressourcen, darüber hatten wir auch schon eine Folge, wie wir unsere Ressourcen finden und und Stärken, dann Potenziale, liebe ich auch, Planungsstrategien und Herausforderungen meistern, das liebe ich sehr, die Formulierung zur Lösungsorientierung da zu finden und da die Ressourcen bei der Planung, die man hat, zu berücksichtigen, das alles zu lernen und das wirklich auch in der Schule, genau wie du sagst, wenn wir das alle in der Schule, ach, da wird mir ganz warm ums Herz, wir hatten auch schon mal eine Folge zu Achtsamkeit in der Schule, also wenn wir das alles, mehr Achtsamkeit und mehr Glück lernen würden, ja, wenn wir wirklich lernen würden, unsere Ressourcen zu kennen, zu pflegen und zu gießen und zu bewässern, damit sie wachsen und die dann dabei berücksichtigen, wie wir unsere Herausforderungen damit meistern, das ist so viel wert und das würde uns so viel helfen, dann in der Pubertät und später auch bei der Ausbildung, bei dem, was wir machen wollen im Leben und so. Da wird mir, guck mal, da werde ich schon wieder ganz begeistert.
Ja, also ich habe ganz konkret auch eine Übung dabei zu dieser Stärkung von Ressourcen aus diesem Buch da, was sie dann machen mit den SchülerInnen. Die kriegen alle so einen roten Faden oder so ein Seil und sollen sich dann vorstellen, wie so eine kleine Fantasiereise, dass sie nochmal durch die Vergangenheit gehen. Also sie reisen in die Vergangenheit, sollen sich diesen Weg als eine Linie vorstellen, also vom Heute in die Kindheit zurück. Und dass man dann quasi zurückgeht und man sich soll sich dann vorstellen, als gäbe es begleitend zu dieser Lebenslinie einen roten Faden. Und für jedes Ereignis, an dem man gewachsen ist, wo man etwas geschafft hat, soll man dann einen Knoten in diesen Faden knüpfen. Ne? Und das macht man, während man diese Fantasiereise durchgeht. Jeder hat ja diesen Faden und dann kann man sich diesen Faden am Ende angucken. Ja. Und dann wird einem ja klar, wow, ich habe doch schon so viel geschafft und gemeistert. Und mich hat das auch so sehr berührt, weil ich gedacht habe, einige dieser Übungen kenne ich auch, ja, was wir auch mit PatientInnen machen. Aber wenn man das in der Kindheit oder in der frühen Jugend lernen würde, boah, mit Freunden zusammen, wie cool ist das denn?
Ja. Und wie man dann ausgestattet ist fürs Leben, wie anders und wie reich. Ich habe noch ganz kurz, ich muss noch unbedingt aufs Modul 6 auch zu sprechen kommen, das liebe ich auch sehr, und zwar mit der Fülle des Lebens umgehen. Und da geht es darum, das eigene Handeln zu reflektieren, Erfolge und Niederlagen verstehen, mit sich und anderen im Einklang sein und sich als Teil der Natur verstehen. Bei all den vielen Folgen, die wir gemacht haben hier von Achtsam, in den letzten fast 5 Jahren oder schon 5 Jahren, sind immer wieder diese Dinge aufgekommen, dass man oft krank wird, dass es einem schlecht geht, geistig oder körperlich, weil man sein eigenes Handeln vielleicht eben noch nie reflektiert hat oder weil man seine Erfolge und Niederlagen eben nicht verstanden hat, sondern vielleicht runtergeschluckt hat, ignoriert hat, einfach drüber weggegangen ist, über beides, Erfolge und Niederlagen, dass man mit sich nicht im Einklang ist, dass man mit anderen nicht im Einklang ist oder, da haben wir auch eine Folge zum Thema Interbeing gemacht und Tiefenökologie, eine andere, sich als Teil der Natur verstehen. Also so viele Probleme, die wir mit uns selber individuell haben und die wir im Zusammenhang mit der Natur haben, sind ja, weil wir all das noch nicht genug können. Und wenn man das in der Schule schon begreift, damit umgeht und all diese Wörter auch schon hat für sich, oh mein Gott, das wäre so schön. Toll.
Und das passiert einfach schon an so vielen Schulen, also, und das berührt mich sehr. Also vielleicht hört ja jemand zu, der Glückslehrer ist oder Glückslehrerin. Vielen, vielen Dank für eure wertvolle Arbeit und an die ganzen potenziellen GlückslehrerInnen, go for it.
Ja. Das ist toll. Wir brauchen noch mehr davon. Wir sind ganz begeistert. Du hast auch eine Studie mitgebracht zum Thema Schülern Glück vermitteln, ne?
Genau, das ist ein Programm, was evaluiert wurde oder untersucht wurde von Rahm, Oberleberg und Meyer. 2024 erschien diese Studie in Frontiers in Psychology. Und das ist so ein anderes Projekt. Das ist Glückskompetenz in der Grundschule. Und Ziele des Programms ist auch da Förderung von Wohlbefinden der teilnehmenden Kinder. Aber was ich auch hier spannend finde, dass die Eltern auch durch Informationsmaterial mit eingebunden werden. Und das basiert auf einem Curriculum Schulfach Glückskompetenz. Da wird vermittelt, was ist eigentlich überhaupt Glück, Glück erkennen, aber da geht es auch um Neuroplastizität, also schon in der Grundschule, wie cool ist das denn bitte, dass das gelernt wird, also dass man dann, das ist so zum Beispiel so eine Übung, der Garten der Emotionen, dass man dann auf eine Blume eine positive oder negative Emotion draufschreibt und das dann auch pflanzen kann, also dass man lernt, dass es nicht einfach nur passiert, sondern dass man einen Einfluss darauf hat und dass auch die Wirkung auf uns dann quasi, Achtsamkeit und Mitgefühl, Dankbarkeit, Komplimente machen, aber auch Gefühle im Körper erkennen, Selbstbewusstsein und Selbstwirksamkeit. Und für diese Studie haben sie dieses Konzept quasi zusammengefasst oder verdichtet auf 11 Sitzungen à 45 Minuten. Und jede Lektion hatte dann eine feste Struktur, erstmal so ein Begrüßungsritual, dann Einführung in das neue Thema, aktive Übungen und dann wurde das nochmal zusammengefasst. Und dann gab es halt immer Elternbriefe mit Anwendungsvorschlägen. Ja. Und da haben 15 Grundschulen mitgemacht. Jede Schule hat dann 2 Klassen, also Viertklässler waren das, die ja mitgemacht haben. Und es gab immer eine Interventionsgruppe, die das Training bekommen hat und eine andere. Und die anderen, die haben dann gewartet, also eine Wartekontrollgruppe, sodass es insgesamt 491 ViertklässerInnen waren und 245 Eltern, die befragt wurden. Und das Programm lief dann über 3 Monate und die Ergebnisse, die zeigten, dass die Kinder in der Behandlungsgruppe im Durchschnitt weniger negative, unangenehme Emotionen erlebten als die Kontrollgruppe. Und was nochmal spannend war, Kinder mit einem niedrigen Ausgangswert in den Bereichen elterliche Unterstützung oder so, ne, oder Selbstwertgefühl, die haben ganz besonders davon profitiert, vor allen Dingen in einem Langzeit-Follow-up. Also 2 Monate nachdem dieses Programm zu Ende war schon, da hat man gesehen, dass die Werte besonders hoch waren und zugunsten quasi dieser Kinder, die niedrige Werte hatten. Und dann hat man auch noch gesehen, dass es so einen mittleren signifikanten Effekt für das psychologische Wohlbefinden gab und auch, ja genau, insgesamt haben sie halt festgestellt, dass sowohl bei Kindern als auch bei Eltern das Programm sehr, sehr gut ankam.
Also kann man aber auch sagen, dass gerade die Kinder, die das am allermeisten brauchen, dass die den größten Effekt auch hatten.
Richtig, ja genau. Also weil da noch so viel Luft nach oben ist, ja. Und die brauchen das auch. Und ich finde, diese Haltung hinter diesem ganzen Glück als Schulfach ist oft, wenn wir in die Schule gehen, oder ich erinnere mich auch an meine Schulzeit, es ist ja so ein defizitärer Blick. Das reicht noch nicht, das musst du noch lernen, da müssen wir noch hin. Und das ist ja dieses ganze Wesen der positiven Psychologie, zu gucken, was ist denn eigentlich schon ganz Wundervolles da und wie können wir das kultivieren, wie können wir das nähren, anstatt zu gucken, du kannst das noch nicht, das noch nicht. Und das ist ja wundervoll, ne?
Und das senkt ja auch, wie oft haben wir schon über Stresshormone gesprochen hier in Achtsam in unseren Folgen. Ich meine, das senkt ja auch das Stresslevel der Kinder. Also ich erinnere mich auch. Es ist schon ein Druck. Es ist, ne, ab der 6. Klasse erste Klasse mit 6 fangen auf einmal die Erwachsenen vom Ernst des Lebens an zu faseln. Und auf einmal gibt es für so einen 6-jährigen kleinen Murkel einen riesigen Druck, weil ich muss jetzt rechnen und schreiben. Und wenn ich das nicht kann, dann, genau, bin ich defizitär. Dann kann ich das nicht. Und aber Schule vielleicht auch ein Ort zu sehen, an dem ich mein Wohlbefinden steigern kann, an dem ich lerne, für mich zu sorgen, an dem ich lerne, was ich machen kann, um heute vielleicht 0,5% glücklicher zu sein als noch gestern. Dann wird das auf einmal ein ganz anderer Ort. Tatsächlich. Das ist sehr schön. Was ganz wichtig ist aber natürlich, damit Schule ein angenehmer Ort sein kann für alle, sind natürlich auch die Lehrkräfte. Also das Glück und das Wohlbefinden von Lehrkräften. Weil wenn es denen nicht gut geht, können sie auch nicht Glück lehren.
Ja, genau. Und ich habe da auch eine Studie mitgebracht von Rahm und Heise, 2019 erschien in Frontiers in Psychology zum Thema Glück und Wohlbefinden von Lehrkräften. Die haben nämlich auch ein Training erhalten über 5 Wochen. Und also 10 Stunden hat das Training umfasst, einmal einen Trainingstag und nochmal 2 Booster-Sitzungen. Da waren 89 TeilnehmerInnen dabei, auch wieder eine Warte-Kontrolldesign. Und die haben dann per Mail zum Beispiel ein Emotionstagebuch bekommen, sollten dann einmal in der Woche also das eintragen, welche Emotionen sie so fühlen und dann in diesen Booster-Sitzungen auch diese Übung 3 gute Dinge täglich aufschreiben. Ich sage später nochmal ausführlich was zu diesen Übungen, weil wir das natürlich auch alle üben können, die wir nicht an dieser Studie teilgenommen haben. Ja. Oder auch einen Brief an sich selbst, um so ein persönliches Glücksprojekt zu planen, fand ich auch ganz süß. Und die Ergebnisse zeigten, im Vergleich zu der Kontrollgruppe gab es bei der Trainingsgruppe, die diese Intervention durchgeführt hat, viel häufiger auch positive, angenehme Emotionen und eine signifikante Abnahme von negativen Emotionen. Also genau das, was man erreichen will. Man will, dass die Menschen, die das auch lernen, ja, sich wohler fühlen, glücklicher sind und auch eine Zunahme der internen Kontrollüberzeugung, was ich wirklich, wirklich wichtig finde, weil, wenn wir mal so gucken, wenn ein Lehrer vor so einer Klasse von SchülerInnen steht, ja, da ist ja ein immenser Druck teilweise. Mhm. Lehrpläne müssen erfüllt sein. Dann sind da so 30 Menschen, die alle irgendwie unterschiedliche Bedürfnisse haben. So viele Bedingungen, die aufeinanderstoßen. Es gibt einfach auch viele Lehrkräfte, die unter Burnout leiden. Aber wenn wir dann wieder wissen, hey, wir haben Kontrolle über diese Situation, das ist sehr, sehr hilfreich. Und da könnte man sehen, diese interne Kontrollüberzeugung, die steigen über die Zeit.
Oh, na, dann gucken wir doch mal. Wir haben ja Sonja Ljubomirski schon erwähnt. Die hat ja eine Liste von Glücksstrategien auch in ihrer Forschung dann herausgearbeitet, ne? Wollen wir die mal durchgehen?
Gerne, gerne, gerne. Ne? Also die Fähigkeit, Dankbarkeit zu erleben, also dass wir unsere Dankbarkeit kultivieren. Ne? Also das kann sein, dass wir da das aufschreiben, diese klassische Übung, so 3 Dinge oder 5 Dinge am Abend, wofür wir dankbar waren an dem Tag. Oder aus der Studie tatsächlich eine Übung, dass wir einen Dankbarkeitsbrief an eine wichtige Person schreiben. Ja, also wem wir dankbar sind und quasi als kleine Challenge einen Dankbarkeitsbesuch dann machen. Also, dass wir hingehen zu der Person und ihr diesen Brief auch übergeben persönlich. Dann wird es nochmal eine doppelte Challenge.
Hast du eine Lieblingsdankbarkeitsübung eigentlich? Weil wir haben ja auch darüber schon seit vielen Jahren sprechen wir darüber, über Dankbarkeit, dass das zu kultivieren einfach auch, ich sag mal, eine relativ simple Methode ist, aber mit sehr großem Outcome.
Ja, also ich mache es gerne, dass ich dieses spezifische Danke sagen, also dass ich tatsächlich im Alltag nicht einfach nur sage, so danke, sondern ich versuche zu sagen, wofür ich dankbar bin, also vielen Dank für ihr freundliches Lächeln oder so, oder dass sich nochmal Zeit genommen haben und dann kann man es ja überall reinstreuen und ich schreibe tatsächlich richtig gern oldschool so Briefe. Ja, und verschicke das den Leuten und ab und zu auch so ganz kleine so Päckchen. Also kein Riesenpaket oder so, aber vielleicht so ein Tee oder sowas oder so und verschicke das einfach gerne. Das mag ich sehr und das ist meine Love Language auch.
Schön. Oh.
Und du?
Bei mir ist es ganz klassisch, das Dankbarkeitstagebuch, was ich schon seit vielen Jahren mache. Das ist relativ simpel. Ich kann es machen, wann ich will. Manchmal morgens, manchmal abends. Aber ich schreibe tatsächlich 10 Sachen auf, für die ich dankbar bin, nicht 3. Mhm. Und es fallen mir auch so viele ein. Also ich könnte wahrscheinlich 20 aufschreiben, aber dafür habe ich dann keine Zeit, weil irgendwann muss ich ja auch mal arbeiten oder einkaufen gehen. Aber das macht mir sehr viel Spaß, weil mir dann wieder auffällt, wow, ich habe so viel, für das ich dankbar sein kann. Und dadurch, das ist eben meine Art, quasi auch Tagebuch zu schreiben. Also ich schreibe nicht, liebes Tagebuch, heute ist das und das passiert, sondern ich schreibe, ich bin dankbar für die Begegnung am heutigen Tag. Und dann schreibe ich quasi, was passiert ist, aber immer im Zusammenhang mit der Dankbarkeit. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Für mich ist das
schön.
Quasi auch so ein bisschen, ja, was bisher geschah, das zu verknüpfen eben mit Dankbarkeit. Dann haben wir noch Optimismus kultivieren, was ja fast so ein bisschen auch einhergeht mit der Dankbarkeit. Aber wie kann man denn noch Optimismus kultivieren? Was fällt dir denn da vielleicht als erstes ein?
Ich glaube, wenn wir auch merken, da sind also Situationen passiert im Verlauf des Tages oder so, die unschön waren, die schwierig waren, dass wir üben, eine andere Position, eine Perspektive darauf zu blicken. Also beispielsweise bei mir jetzt gerade, ne, ich habe ab und zu jetzt einfach Migräne und auch häufiger und dann habe ich mich wirklich gezwungen zu sagen, okay, aber was für Chancen gibt mir das jetzt zum Beispiel? Ja, wie kann ich mich nochmal anders damit auseinandersetzen? Welche Möglichkeiten gibt es? Es motiviert mich jetzt irgendwie nochmal meinen Lebensstil nochmal anders so zu gestalten und das würde ich sagen ist Optimismus, weil ich weiß, hey, ich kann da was machen und es gibt auch einen Ausblick oder so. Ne? Also nochmal, weil bei der Dankbarkeit, da gucken wir ja so, was ist so Schönes passiert, wo wir uns einfach auch bereichert fühlen, beschenkt fühlen und so und beim Optimismus, das ist, glaube ich, auch eine Einladung, nochmal so zu gucken, können wir nochmal Dinge, die schwierig sind, auf eine andere Art und Weise sehen.
Ja, sehr gut. Dann steht auf der Liste Vergleiche und Grübeleien vermeiden. Auch darüber haben wir schon oft gesprochen, weil das ist ja auch so ein bisschen das Ding bei der Achtsamkeit, eben nicht ins Grübeln zu kommen, sondern alles erstmal zu akzeptieren, da sein zu lassen, zu fühlen auch. Ne? Und über die Vergleiche haben wir auch immer wieder gesprochen beim Thema Social Media, dass wir nicht irgendwie die App öffnen und sofort defizitär denken. Ne? Die hat irgendwie was, was ich nicht habe oder der kann irgendwas, was ich nicht kann oder. Ne? Also wahrscheinlich hilft da Achtsamkeit zu kultivieren und zu praktizieren auch einfach, damit es weniger wird, ne?
Genau, durch Achtsamkeitsübungen wie Atemübungen, achtsam essen. Also alles, was wir im Alltag eigentlich tun, wenn wir das auf eine Art und Weise tun, dass wir im gegenwärtigen Moment sind, uns dessen bewusst sind, also Single-Tasking und wir wissen, was wir gerade machen, statt Multitasking, dann sind wir ja schon im gegenwärtigen Moment und im Kontakt mit dem Hier und Jetzt. Das bringt uns aus dieser Grübelschleife raus und auch an zu erkennen, wahrzunehmen, wann grübeln wir eigentlich. Grübeln ist oft negativ, es geht nicht in irgendeine Handlung, mündet nicht in eine Handlung, sondern kreist immer wieder und wenn wir das erkennen und sagen, ich kehre aber zurück in den gegenwärtigen Moment, dann habe ich mich schon gegen das Grübeln entschieden.
Der nächste Punkt ist hilfsbereit sein. Der spricht eigentlich für sich selbst. Dazu fällt mir allerdings noch etwas ein. Ich habe nämlich mal gelesen, dass wenn wir hilfsbereit sind und jemand anders sieht das, geht es dem auch besser. Das finde ich so toll und ich habe das selber auch erlebt. Ich bin irgendwie am Kölner Hauptbahnhof die Treppe runtergelaufen und da war eine Frau, die hatte einen großen Koffer, der war so groß wie sie selbst. Der war wahrscheinlich größer als sie, ich weiß es nicht. Der war gigantisch und die Rolltreppe war kaputt. Und dann kam ein sehr junger, sportlicher Mann und hat gesagt, soll ich Ihnen helfen? Hat im Vorbeigehen ihren Koffer so runtergetragen. Sie war so, oh mein Gott, danke. Und ich habe es nur gesehen von Weitem und war so glücklich über diese Situation und habe dann im Nachhinein darüber gelesen, dass auch das Anschauen von Momenten, wo jemand anders hilfsbereit ist, auch dazu führt, dass die, die das anschauen, sich auch wohler fühlen. Weil man hat sofort das Gefühl, in einer Welt zu leben, die nicht gegen einen ist, sondern die ein guter und sicherer und geborgener Ort ist quasi. Das fand ich sehr faszinierend.
Das bewegt mich auch sehr, wenn ich das höre, aber kann ich direkt bestätigen, so geht es mir auch. Wenn ich sehe, wie andere sich kümmern, dann geht mir auch das Herz auf und ich denke, wow, wie schön, dass es noch sowas gibt irgendwie in der Welt, neben all den schlimmen Nachrichten, aber das gibt es natürlich auch, Menschen, die noch einander helfen.
Und damit kultiviert man also das Glück der Person, der man hilft, der Person, die es sieht und das eigene mit einer Tat. Das finde ich so cool. Als mega effizient ist auch einfach. Dann natürlich sprechen wir auch immer wieder drüber. Es gibt Studien ohne Ende. Beziehungen pflegen ist natürlich auch ganz wichtig fürs Glück.
Ja, also wir sind soziale Wesen. Wir können nicht nur allein für uns glücklich sein, das ist schwierig und wir wollen das vielleicht auch einfach gar nicht und das ist gerade in so einer Welt, wo ja wir einfach so dazu eingeladen sind, vielleicht auch irgendwie nur vom Handy zu verbringen oder so, aber wir müssen es ja nicht, ne? Dann rauszugehen, unsere Beziehung aktiv zu pflegen, etwas für unsere soziale Kontakte zu tun, das macht wirklich glücklich.
Dann der nächste Punkt, den spreche ich an und da spreche ich die quasi Therapeutin in dir an, Bewältigungsstrategien entwickeln. Das ist ja oft was man auch so in der Verhaltenstherapie lernt, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben sogar, glaube ich, eine ganze Folge zu Coping-Strategien, Bewältigungsstrategien finden, ne? Dass man auch erstmal erkennt, wir haben alle Bewältigungsstrategien. Kein Mensch hat keine Bewältigungsstrategien, aber manche sind halt nicht so funktional. Also zum Beispiel sehr viel auf Social Media, das ist auch eine Bewältigungsstrategie, um unangenehme Emotionen erstmal zu vermeiden, aber dann zu gucken, kann ich vielleicht das in etwas umwandeln, was langfristig gesünder für mich ist, sei es eine kurze Bewegung, ein Hobby zu finden, Yoga, Achtsamkeit oder irgendwas anderes, ne, damit ich mit schwierigen Situationen umgehen kann. Aber wichtig ist, auch wenn ich mit Menschen arbeite, es ist immer schon irgendwas da. Ja, es ist auch irgendwas da, was geholfen hat oder es hat früher mal geholfen, ist heute nicht mehr so gut, aber kein Mensch hat gar keine Bewältigungsstrategien, denn unser Leben ist halt nicht so glatt und verläuft perfekt, never ever, ja, sondern irgendwelche Schwierigkeiten gibt's immer, kleine oder große, und die haben wir irgendwie gemeistert. Und das hilft eigentlich auch immer so zu sehen, ich habe schon etwas in meiner Tasche.
Ich mag ja diese positive Psychologie und diese Glücksforschung so gerne, weil man da so was Konkretes so vor sich hat. Ne? Wir können jetzt hier diese Liste durchgehen, uns fällt immer irgendeine Übung ein, irgendein Gedanke, irgendeine Ressource, die man stärken kann in seinem Leben. Und dann kann man das so, ne, wenn man auch so sehr, ich sag mal, logisch unterwegs ist, ist man da sehr gut aufgehoben. Ne? Es ist nichts, wo man sagt, ja, fühl da mal rein oder so, sondern es ist ganz konkret. Wir können also Bewältigungsstrategien entwickeln, logisch. Wenn die gut sind, dann geht es uns dann besser, als wenn die, ich sag mal, toxisch sind oder uns schaden oder so. Dann vergeben lernen. Haben wir auch schon drüber gesprochen. Wenn ich jetzt sehr lange Groll hege, über Jahrzehnte vielleicht hinweg, dann macht mich das krank und dann werde ich jetzt nicht so besonders glücklich sein, ne?
Ja, es führt eigentlich dazu, dass Menschen verbittern tatsächlich, eher unangenehme Emotionen haben, Wut, Aggression oder so. Und wir merken in erster Linie, wenn wir jemandem vergeben. Das heißt, vergeben heißt ja nicht, dass wir alles tolerieren und was halt da. Also es ist ein ganz wichtiger Unterschied, aber dass wir die Bedingungen sehen, die dazu geführt haben, warum diese Person so gehandelt hat, ja, und dann lassen wir los und die erste Person, die erleichtert ist, sind wir selbst, weil wir dieses Päckchen Groll einfach nicht mehr mit uns rumtragen, was wirklich sehr schwer wiegen kann. Und das ist etwas, wenn man auch Menschen irgendwie so zuhört, die schon ein langes Leben, ein erfülltes Leben gelebt haben, die erzählen das ja oft wieder, ne? Dieses Vergeben lernen, wie wichtig das ist, das loszulassen, das zu akzeptieren.
Der nächste Punkt ist wieder einer meiner Lieblingspunkte. Wir haben auch eine Folge gemacht schon zum Flow-Erleben. Und Flow-Erfahrungen erzeugen macht auch sehr glücklich. Also ne, Flow ist, ihr werdet es wissen, natürlich, wenn man in etwas aufgeht. Und zwar ist es wirklich fast egal, ob es jetzt Putzen ist oder Golf spielen oder schreiben oder malen oder basteln oder, wenn wir im Flow sind, werden wir das wissen. Wir werden wissen, wie sich das anfühlt. Und in dem Augenblick, wo wir im Flow sind, können wir uns keine Sorgen machen. Wir können nicht an die Zukunft denken oder an die Vergangenheit. Wir sind in dem Augenblick im Flow. Und das macht erwiesenermaßen glücklich. Da haben wir, wie gesagt, auch Studien zu in unserer Flow-Folge. Hier an dieser Stelle nochmal der Hinweis, guckt bitte auf deutschlandfunknova.de ins Archiv. Wenn ihr bei eurer App, welche App auch immer es ist, ja, wenn ihr da in die Vergangenheit scrollt, dann kann es sein, dass ihr nur, keine Ahnung, 30 Folgen oder so von uns habt. Wir haben aber noch viel, viel mehr gemacht und ihr findet unser Archiv auf deutschlandfunknova.de. Wenn wir also manchmal so lax und lapidar sagen, da haben wir schon mal eine Folge drüber gemacht, dann findet ihr die ganz sicher auf deutschlandfunknova.de und wahrscheinlich nicht in eurer App. An dieser Stelle nur nochmal der Hinweis, weil ich kriege natürlich auch ganz viele E-Mails von Leuten, ich finde die nicht und ich gebe dann in meine Suchmaschine ein, tatsächlich ganz doof, ne? Achtsam, Nova und dann das Thema. Und dann finde ich meine eigene Folge oder unsere eigene Folge auf diese Art und Weise. Und das könnt ihr auch. Probiert es aus. Also es gibt eine Flow-Folge, wollte ich an dieser Stelle noch sagen. Und der nächste Schritt ist Genuss.
Ja, das können wir auch wirklich lernen. Also ich merke das auch bei Menschen, die verlernt haben zu genießen. Da gibt es auch in Kliniken beispielsweise Genussgruppen oder so, dass man nochmal mit den Sinneskanälen arbeitet, irgendwie zu riechen, zu fühlen oder sowas schön ist. Sei es einen Tee zu trinken und daran zu riechen. Wir können das wirklich lernen, uns vor allen Dingen Zeit nehmen, dafür innezuhalten. Das hat sehr viel, finde ich, mit Achtsamkeit zu tun. Im Leben sein, zu fühlen. Und wirklich auch die kleinen Dinge. Es muss nichts Großes sein. Wir müssen nicht auf den größten, teuersten Urlaub warten, um das Leben zu genießen, sondern es fängt eigentlich vor allen Dingen mit den kleinen Momenten an, finde ich.
Ja, die kleinen sind wahrscheinlich noch besser als Übungsfeld dafür. Dann Lebensträume verwirklichen ist wichtig fürs Glück. Und auch da, es müssen nicht die Riesenträume sein. Ne? Es können auch die kleinen Träume sein und die mittleren. Aber im Grunde alle, weil sobald man sich auf den Weg macht und sagt, okay, ich habe den Traum nicht nur einfach so, sondern ich mache Montag was dafür. Ich mache Dienstag und Mittwoch und Donnerstag und Freitag und jeden Tag der Woche vielleicht 5 Minuten, 10 Minuten oder länger etwas, das sich mein Traum auch tatsächlich verwirklicht. Ne? Und diese Reise dorthin macht glücklich, weil das ist ja auch wieder Flow.
Ja, auf jeden Fall. Also, und das sich auch aufzuschreiben und wie stolz ihr sein werdet, wenn ihr seht, wow, das habt ihr erreicht. Ich weiß noch, als ich irgendwie, weiß nicht, keine Ahnung, 13 war oder so, ich wollte unbedingt so ein Stück, also ich habe Klavier gespielt, irgendwie so, aber so mittelgut irgendwie, aber ich wollte unbedingt ein Stück von Mendelssohn spielen können. Und irgendwann, als ich es konnte, dachte ich, krass, Lebenstraum. Einer meiner Lebensträume war wirklich. Und ich war so froh, weil das ist ja nichts, was also total unerreichbar ist, ja, aber in dem Moment fand ich es echt super schwer, ne? Und als ich es dann konnte, dachte ich so, ja, check, cool.
Cool. Und ich habe mit 15 immer Kurzgeschichten geschrieben und so Fantasy-Romane und so weiter. Und ich wollte immer ein Buch schreiben. Und als ich mein Buch in den Händen hatte, da habe ich auch geweint, weil ich dachte, ich habe wirklich ein Buch geschrieben. Das kann doch wohl. Die 15-jährige Diane kann es nicht glauben, dass ich ein Buch in den Händen habe. Das war auch mein Riesending. Punkt 11. Religion und Spiritualität praktizieren. Und das machen wir ja quasi auch mit Atmen, mit Meditieren, mit in uns gehen, mit Journaling, mit Dankbarkeit und so weiter. Das ist ja, weil manchmal glaube ich oder befürchte ich, hat man so ein bisschen Angst, dass man denkt, ja, was soll ich jetzt machen? Ne? Wie muss ich mich jetzt verhalten? In welche Kirche soll ich eintreten oder so? Aber im Grunde ist ja auch sich mit sich auseinandersetzen und auf seine Intuition hören und still werden, ist ja auch schon Spiritualität praktizieren, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und wenn wir nochmal in Spiritualität reingucken, das ist ja irgendwie so eine Erfahrung zu machen, sei es egal, also in welchem Rahmen und die Institution ist dabei nicht so wichtig, also was für ein Label da draufsteht, dass da mehr ist als nur dieses kleine Selbst, sondern ne, mit irgendwas in Verbundenheit zu sein, das kann mit der Natur sein, was auch immer. Ne. Und was ich wichtig finde oder ein schöner Punkt nochmal bei Religion und Spiritualität, dass es ja oft in irgendwas ist mit Gemeinschaft auch. Also einerseits sich mit sich selbst irgendwie so auseinandersetzen, sich zu ordnen, nochmal so in Verbundenheit zu kommen, aber auch in Verbundenheit mit anderen. Also weil wenn ich jetzt an das denke, an Spiritualität irgendwie so, für manche ist es die Kirche zum Beispiel, irgendwo hinzugehen, wo auch andere da sind. Ich glaube, das, wenn man das irgendwie verbinden kann, das kann auch noch ganz viel Reichtum ins Leben einladen.
Und dann haben wir noch sich um den Körper kümmern und meditieren.
Mhm. Ja, krass, dass sie das sagt, ne? Dass es eine wichtige Strategie ist, um glücklich zu sein.
Also all das Sport sind, auch zum Beispiel.
Ja,
ne, Ernährung, Bewegung. Wasser. keine Ahnung, alle möglichen Sachen, solche Sachen, die einem manchmal fast so ein bisschen banal vorkommen, ne?
Es mag banal rüberkommen, aber letzten Endes ist es ja die Basis, ja, wenn wir uns nicht um unseren Körper kümmern, wie sollen wir denn bitte Lebensträume verwirklichen? Das geht ja gar nicht.
Es gibt auch noch, also weil das waren ja jetzt die, das war die Liste von Sonja Ljubomirski. Es gibt aber natürlich noch andere Glücksmodelle quasi, unter anderem auch das sogenannte PERMA-Modell von Martin Seligman. Und PERMA steht dafür positive Emotionen. Also all diese Dinge hatten wir jetzt schon eigentlich auch, ne? Das E für Engagement. Das R für Relationships, also Beziehungen, das M Meaning, also Sinn, und das A für Errungenschaften, Accomplishment. Das ist zum Beispiel das PERMA-Modell. Aber ich habe ja eben schon gesagt, ich war bei einer Konferenz für positive Psychologie und da wurde eben so schön, und deswegen komme ich auch drauf, wurde noch darüber gesprochen, dass V fehlt in PERMA. Es braucht noch ein V, nämlich Vitalität. Das kommt im PERMA-Modell nämlich gar nicht vor, dass wir natürlich auch Energie brauchen. Wenn wir immer müde sind, weil wir permanent nur Burger essen und Pizza oder so, jetzt als Beispiel, ja, ist mir. Oder wenn wir dehydriert sind, weil wir zu wenig Wasser trinken oder weil wir unsere Nährstoffe nicht haben, weil wir nie Obst essen oder, dann sind wir nicht vital und dann können wir diese anderen aus dem PERMA-Modell zum Beispiel Sachen gar nicht angehen. Also wir können uns gar nicht so richtig um Meaning kümmern, wenn uns die Vitalität dafür fehlt. Und so bin ich jetzt drauf gekommen, weil das hier eben auch auftaucht, sich um den Körper kümmern, meditieren oder was auch immer, ne? Sei es eben Achtsamkeit, aber eben auch Obst essen, Gemüse essen und viel Wasser trinken und ja, sich eben auch um seine V-Vitalität kümmern. Ja, man kann auf jeden Fall Glück lernen, haben wir in dieser Folge auch gelernt, ne?
Ja, auf jeden Fall können wir es lernen. Es tut uns gut und auf jeden Fall an die Schulen bringen, denn man kann nicht früh genug damit anfangen. Das ist die Hauptmessage, denke ich.
Also liebe Glückslehrer und Lehrerinnen, wir grüßen euch ganz herzlich. Vielen, vielen Dank auch an alle Menschen, die jetzt vielleicht dann mit dem Gedanken spielen, das zu machen. Und solltet ihr vielleicht schon Glück lehren, ladet uns doch mal ein. Wir können
ich mache gerne Praktikum.
Ja, genau. Oder wir machen mal irgendwie zusammen eine Atemübung oder keine Ahnung, irgendwas, was wir halt so beitragen können im Rahmen unserer Möglichkeiten. Auf jeden Fall finde ich das so toll und wertvoll und spannend. Und du hast eine Übung auch mitgebracht. Jetzt bin ich gespannt, wie die irgendwie related zum Thema.
Ja, es gibt ja so viele Möglichkeiten. Ich habe jetzt gedacht, ich mache eine Übung zum Dankbarkeit kultivieren.
Ach, sehr gut. Genau, du hattest ja alle Möglichkeiten, irgendwie da drauf aufzuspringen, auf den Glückszug. Also vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wie immer, ich hoffe, ihr seid auch so inspiriert wie wir beide jetzt. Wie gesagt, wir werden gleich wieder in unsere Suchmaschine eingeben, wo wir irgendwie diese Weiterbildung machen können. Ich muss über uns beide lachen, weil wir ständig irgendwelche Sachen machen wollen, obwohl wir überhaupt keine Zeit haben dafür.
Ja.
Also in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß jetzt bei der Übung, beim Dankbarkeit kultivieren. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Ich sage, habt eine zauberhafte Übung und Mahjong und bitteschön.
Dies ist eine geleitete Meditation, in der du täglich Dankbarkeit kultivieren kannst. Du kannst diese Übung jeden Abend vor dem Einschlafen machen. Und um die Übung zu verstärken, kannst du die Punkte, die du in der Übung findest, im Anschluss aufschreiben. Ich lade dich nun ein, sanft deine Augen zu schließen oder deinen Blick entspannt auf einen Punkt vor dir ruhen zu lassen. Spüre die Verbindung deines Körpers mit dem Boden oder der Sitzfläche. Nimm wahr, wie dein Atem ganz von allein kommt und geht, ohne dass du dich anstrengen musst. Lenke nun deine Aufmerksamkeit sanft auf den vergangenen Tag. Lass die Ereignisse wie ein Film vor deinem inneren Auge ablaufen. Erinnere dich sanft daran, dass es keine großen Dinge sein müssen, die jetzt kommen. Einatmend erinnere ich mich an den heutigen Tag. Ausatmend bin ich in Kontakt mit den schönen, nährenden Ereignissen des Tages. Was war heute nährend? Was hat mir ein Lächeln auf meine Lippen gezaubert? Was hat ein Lächeln ins Gesicht meines Gegenübers gezaubert? In welchen Momenten war ich entspannt? Und was hat mir ein angenehmes, sicheres Gefühl gegeben? Wähle 3 Momente aus. Vielleicht sind es die Sonnenstrahlen, die du auf deiner Haut gespürt hast, oder das Lächeln einer fremden Person. Für jeden Punkt, den du gefunden hast, frag dich nun, was du dazu beigetragen hast, damit du es erleben konntest. Zum Beispiel, ich bin an diesen Ort gegangen und habe der Person bewusst in die Augen geschaut und nur so konnte ich ihr Lächeln sehen. Wir kommen nun langsam zum Ende der Übung. Bedanke dich bei dir selbst, dass du dir die Zeit für diese Übung genommen hast. Und wenn du magst, kannst du die Punkte im Anschluss aufschreiben. Ich wünsche dir viel Freude beim Üben.
Hallo, wir möchten euch an dieser Stelle noch einen Podcast empfehlen, nämlich den Philosophie-Podcast Das Philosophische Radio von WDR 5. Und vor ein paar Tagen wurde ein Spezial mit 8 Folgen unter dem Motto Erkenne dich selbst veröffentlicht. Und das passt ja auch ganz gut zu uns, weswegen wir euch den ans Herz legen wollen. Gerd Skobel, der Philosoph, Fernsehmoderator und langjähriger Zen-Praktizierender, der geht in einer Folge den Fragen nach, was es bedeutet, sich selbst im Loslassen zu begegnen und wie Meditation dabei helfen kann, ein anderes Bewusstsein vom Selbst zu entwickeln. Und er spricht darüber, dass Selbsterkenntnis mehr ist als nur Nachdenken. Hört doch mal rein, wenn ihr Lust habt. Den Podcast findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link zu der Folge »Wie hilft Meditation der Selbsterkenntnis?« mit Gerd Skobel findet ihr in unseren Shownotes. Viel Spaß!
Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Jeden Donnerstag neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.